Herzlich willkommen zu Menschen im Porträt. Mein heutiger Gast übernahm 1992 in siebter Generation den Familienbetrieb Gutscher Mühle, einen klassischen österreichischen Mühlenbetrieb. 2015 wurde er österreichweit bekannt. Als Investor in 2 Minuten 2 Millionen. Dazwischen eine außergewöhnlich spannende Erfolgsgeschichte. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch heute mit Heinrich Prokop. Herzlich willkommen.
Danke, dass ich da sein darf.
1992 den Familienbetrieb zu übernehmen, in siebter Generation, was ja schon eine große familiäre Leistung ist. Wann war so quasi bei Ihnen zum ersten Mal im Herzen spürbar, so unternehmerische Begeisterung, der Wunsch, was mitzugestalten im Unternehmen?
Also ich sage mal, bei uns in der Familie war es schon so, dass es völlig klar war, auch vom Umfeld her, there isn't much choice. Ja? Also das war klar, dass ich das zu tun habe, ja, durchaus oft ja, mit dem Ausrufezeichen dahinter. An sich bin ich als Unternehmer erzogen worden und fühle auch immer, egal in welcher Funktion ich bin, mit dem Unternehmer mit oder selber als Unternehmer. Mein Vater hat mich mehr oder weniger mit durchaus sanftem Druck dazu bewegt, in Deutschland zu studieren. Ich wollte an sich nicht so schnell zurück ins heimische Unternehmen, aber es war damals schon absehbar, dass Österreich zur EU kommen wird. Und da war es für mich klar, dass wenn ich das Unternehmen übernehmen soll, dann muss ich mich jetzt einarbeiten, um die große Entscheidung vorzubereiten, die für mich schon klar war, nämlich das Ende des klassischen Mühlenbetriebs. Das war in der Zusammenarbeit absolut nicht friktionsfrei.
Das heißt, so nach der Übernahme dann, was war so die größte Herausforderung?
Ja, die größte Herausforderung war, dass für mich also klar war, dass ein Mühlenbetrieb unserer Größenordnung im Umfeld der EU-Wettbewerbsposition, die anderen Unternehmungen europaweit haben, keinen Bestand haben wird. Für die älteren Zuseher, wir hatten damals einen Jahresumsatz von 120 Millionen Schilling, also sage ich mal grob 9 Millionen Euro, vor EU-Beitritt. Mit der Entscheidung, diesen zu schließen und sich ausschließlich auf Müsli und Müsliriegel, da war der Ansatz, war halt schon da, zu konzentrieren, sind wir damals zurückgefallen auf nicht einmal 2 Millionen Euro oder 20 Millionen Schilling irgendwo. Das war dramatisch. Das hat auch in der Familie sehr viel ja, Kopfschütteln und auch durchaus, ja, durchaus kontroversielle Diskussionen ausgelöst. In Verbindung auch damit, und das ist vielleicht ganz, ganz witzig zu erzählen, auf dem Standort in Treismauer wurde seit 1158, ja, das heißt seit über 800 Jahren, Mehl oder Getreide vermahlen. Jetzt können Sie sich vorstellen, dass also auch die Landwirtschaft seit Hunderten von Jahren dort ihr Getreide geliefert hat, bei uns eingekauft hat und es waren also sehr enge Verbindungen. Jetzt kommt der Junge und sagt, machen wir alles nicht mehr, jetzt machen wir Müsli. Damals war Müsli durchaus noch im Arbeitstitel Vogelfutter und Birkenstock und Dings. Also ich war da nicht der nicest boy in town. Oder in der Region, ja, weil alle gesagt, der spinnt, der Prokop. Also das war mit Sicherheit eine der Herausforderungen. Ich kam zurück aus Deutschland, mit durchaus kontroversiell auch in der Fabrik oder im Unternehmen nicht wirklich akzeptiert. Und dann das Erste, was ich mache, ich reduziere das Unternehmen von 100 auf 20. Das war schon schwierig.
Das klingt extrem schwierig bis fast nicht handelbar. Wie haben Sie das dann gemeistert, die Situation?
Das ist das, was mir oft heute bei den Jungen und bei den Startups so gefällt. Wenn Sie heute bei der Fabrik vorbeifahren, sehen Sie noch immer Schilder draußen, da steht drauf, the world's best cereal bar. Diese Schilder habe ich also 1995 aufgehängt, in völliger Ignoranz, dass das also so ein Blödsinn war, überhaupt nicht. Unsere Bars waren weder Best noch von World, ja keine Rede. Ich habe es mir aber eingebildet, dass wir das sind. In Ignoranz, dass da draußen ja viel andere und viel bessere sind. Das heißt, wenn du die Gefahren nicht kennst, die draußen auf dich lauern, fürchtest du die auch nicht, weil du weißt ja nicht, was alles passieren kann. Also das hat mir durchaus sehr geholfen. Ja, diese Ignoranz, auch bitte Zeiten vor Internets, gab es ja damals nicht. Also die Recherche, die Marktrecherche war ja deutlich schwieriger. Also ich bin da sehr, sehr blauäugig und sehr blunt an die Sachen herangegangen. Aber doch auch immer mit dem Gedanken, I'll manage, das wird gehen. Irgendwie wird das gehen. Und hatte sicher auch viel Glück und auch viele gute Berater, aber auch viel Glück und auch durchaus Unterstützung von oben, wenn man so will, dass die Entwicklung dann relativ rasch sehr positiv weitergegangen ist. Mhm. Und einen Satz, wenn Sie mir noch erlauben, gelernt von Dr. Haselsteiner, der gesagt hat, es ist nicht immer notwendig, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Es genügt schon, dass du nicht zur falschen Zeit am falschen Ort bist. Und das, glaube ich, könnte man da diesen Zeitraum so beschreiben.
Was war es auf diesem Weg dann, bei diesem Turnaround, bis zum Erfolg, der danach dann kam, so persönlich der prägendste Erfolg?
Auch das eine Geschichte, die ein wenig vielleicht auch zu mir passt. Der prägendste Erfolg war, dass wir relativ schnell durch Glück, aber dann auch Persistency in der Lage waren, mit Masterfoods und Mars zusammenzuarbeiten. Eine Geschichte, die man wirklich, wenn man es als Buch schreiben würde, die man so ja gar nicht glauben kann. Also der Einkäufer oder der Marketingverantwortliche, ein junger Schweizer oder aus der Schweiz kommender Engländer, mit dem hatte ich eine instant Sympathie, also wirklich wie Love at First Sight, wenn man das so sagen kann. Und er und ich haben against all odds diese Beziehung, diese Lieferbeziehung aufgebaut, ohne ein Compliance-Element zu zerstören oder zu kritisch da reinzubringen. Mittlerweile nach 25 Jahren oder 25 Jahre, ist er der Taufpate meiner Tochter und ich bin der Taufpate seines Sohnes. Das war einer der prägendsten Momente in den Turnaround, ja, denn mit der Tatsache, dass wir für Masterfoods produzieren konnten, konnte ich dann meine Story von wegen World's Best noch ein wenig mit Fakten auch unterlegen und diese Fakten haben dann meiner Aussage ein wenig mehr Credibility verpasst und so ging es dann weiter.
Unter welchen Namen haben die Müsli-Riegel damals begonnen?
Wir haben, das war eine meiner Entscheidungen, die ich von allem Anfang an getroffen habe, niemals etwas unter eigener Marke oder versuchen, eine eigene Brand aufzubauen. Wir reden vor 20 Jahren her oder 25 Jahre her, heute vielleicht ein wenig anders, heute geht es leichter für die Jungen, aber damals klassische Werbung oder klassische Kanäle zu bespielen als mittelständisches Unternehmen, um eine Marke aufzubauen, völlig undenkbar. Das heißt, wir haben damals, so wie heute, ausschließlich für Dritte produziert, ausschließlich für Blue Chips, große FMCG-Companies. Das halte ich für richtig und für den Konzern, für den ich heute arbeite, ist das genau die Strategie.
Wenn Sie von diesem prägendsten Erfolg erzählen, quasi dem Turnaround, der dann passiert ist, gab es dann danach auch nochmal Niederlagen und Scheitern oder ging es nur schnell nach oben?
Natürlich gab es immer wieder Niederlagen und immer wieder Scheitern und auch das nur aus der Startup-Geschichte, Failure is base of success, das ist auch so. So richtig, richtig in den Sand gesetzt habe ich nicht wirklich viele Dinge und auch da, nicht um repetitiv zu sein, aber auch da sagt Haselsteiner, es genügt ja, wenn die Mehrheit deiner Entscheidungen richtig waren und die Minderheit vergisst man dann auch schnell, aber natürlich gab es da einige Niederlagen. Ich erinnere mich, wie ich mit großem Enthusiasmus in Korea einen Vertrag abgeschlossen habe mit der größten Apothekenvertriebskette. Ich bin mit dem unterschriebenen Vertrag nach Hause gekommen, wo der also eine durchaus beachtliche Größenordnung hatte und habe gesagt, also jetzt geht's los und wir haben den auch kräftig in der Familie gefeiert. Und ja, well, aus diesem großen Ding ist genau nichts entstanden. Das war wohl kommerziell einer der großen Niederlagen, allerdings hat sie nicht sehr viel langfristigen Schaden ausgelöst, bis auf das Learning, it's not over until the fat lady sings. Ne? Mhm. Also bis die Container, nicht nur der erste Container drüben ist, sondern der nächste und dann vielleicht die übernächsten, dann kann man sagen, es ist ein Geschäft. Mhm. Und das Geschäft beginnt auch nicht, wenn das erste Geld am Konto ist, sondern langfristig natürlich muss sich dann was entwickeln. Das war mit Sicherheit eine, ja, ein Big Learning, mhm, ja, für mich.
Jetzt Riesenvertrag, Korea, Familie hat groß gefeiert, dann wurde nichts draus. Ja. Wie gehen Sie in solchen Situationen innerlich damit um, um da trotz allem dann aktiv weiterzumachen?
Das ist etwas, das habe ich nicht von meinem Vater, sondern das muss wohl ein paar Generationen vorher in die Gene, die prokyprischen Gene gekommen sein. Ich bin jemand, der spilled milk, oder ich schaue nie zurück. Ja? Okay, ja, dann da, scheiße, ist so, macht nichts, ich kann es nicht mehr ändern. Und in der Regel ist es offensichtlich nie so teuer gewesen, dass es also desaströs ausgegangen ist, mhm, sondern ich gehe mit dem richtig extrem proaktiv um. Ist so, kann man nicht ändern. Allerdings, und auch das habe ich in den Jahren gelernt, also den Fehler zweimal machen, dreimal ist dann schon richtig dämlich. Speziell, wenn es um Menschen geht, da war ich ein wenig auch in meiner professionellen Karriere immer wieder zu nice, maybe, ja, mhm, zu soft. Mhm. Ja, noch eine Chance und noch eine Chance. Das habe ich wohl gelernt durch die Zusammenarbeit mit meiner Businesspartnerin, die Holländerin ist, die deutlich direkter ist. Die ist 15 Jahre jünger als ich, aber deutlich direkter, und if somebody fucks up, then. Ja. Also ich bin da etwas anders geworden.
Sie haben jetzt gleich das nächste Thema angeschnitten, 2013 dann Clever Clover.
Ja.
Was ist die Mission mit Clever Clover?
Also Clever Clover soll ein weitestens ein neumodischer Accelerator sein, wo wir junge Unternehmungen, das muss nicht per se ein Startup sein, das kann Scale-Up sein, ist uns vielleicht sogar fast lieber, ausschließlich im FMCG-Bereich, also Fast Moving Consumer Goods, noch besser nur im Lebensmittelbereich, mhm, versuchen zu entwickeln mit den Teams von regionaler Bedeutung auf internationaler Bedeutung. Wir helfen mit Coaching, Networking auf beiden Ebenen, heißt Verkauf, Internationalisierung, heißt aber auch in Produktion, also Supply Chain. Ganz, ganz wichtig, also eines meiner Mantras bei Startups ist, wenn es dann ins Operationale geht, niemals bauen wir bitte eine eigene Fabrik, niemals kaufen wir unsere eigene Maschine oder kaufen unsere Lagerhalle oder sonst irgendwas. Es ist alles da auf dieser, mhm, Welt. Wir müssen nur suchen, wer uns das macht. Also das, mhm, ist eines der Hauptelemente, wo wir gut wirksam sein können. Und wir entwickeln und investieren. Und mittlerweile haben wir also 25 Unternehmungen in unserem Dunstkreis, ja, von denen manche sensationell funktionieren, manche halt so und einige halt nicht. Das ist aber so in der Branche. Und jeder, der was anderes erzählt, ja, entweder lügt er oder er will es halt nicht sagen.
Man hört bei Ihnen raus eine extreme Begeisterung für das Thema Lebensmittel an, ja, sich. Warum ist Ihnen das Thema so wichtig?
Das Thema hat mehrere Komponenten. Für mich ist Ernährung, und auch das vergessen ja die meisten Leute, Food oder Food Industry ist noch immer die größte Industrie auf unserem Planeten. Also, da ist also Computer und Internet und all of that. Nein, es ist Ernährung und Lebensmittel ist die größte Industrie, und sie wurde, mittlerweile hat sich ein wenig geändert, vom Investorbereich sehr, sehr eigentlich mehr oder weniger ignoriert, weil man das schnelle Wachstum digital immer gesucht hat. Das ändert sich jetzt ein wenig, which is good, auch wenn wir damit Competition bekommen. Ich sehe natürlich auch als Bewohner unseres wunderschönen Planeten und des Landes sehe, natürlich auf uns in rasend schnell zukommen, dass wenn wir nicht sehr schnell etwas ändern, wie wir diese Welt ernähren, dann ist der Ausdruck, wir werden Probleme bekommen, weit untertrieben. Also wir rasen schähenden Schrittes oder wir gehen schähenden Schrittes auf den Abgrund zu. Und daher ist es essentiell, dass jeder seinen kleinen Beitrag leistet. Und wenn ich den tun kann, auch in der Art, in was ich investiere oder wie ich Menschen motiviere, in die richtige Richtung zu gehen, dann ist es so Part, was ich denn gern tun will. Ja? Und damit kann ich, ja, ist meine Emotion auch gleich da, wie sie es richtig ist. Sie spüren ja, ich habe da also sehr viel Emotion zu geben und würde mich also nie engagieren in irgendetwas, wo ich sage, also das macht sowas überhaupt keinen Sinn, dann bin ich da nicht dabei.
Also investieren ist wichtig, Erfolg möchte man natürlich auch haben, aber halt sinnvoller, nachhaltiger Verantwortung.
Richtig. Und auch zurückzugeben. Zurückzugeben ist auch einer der Gründe. Wenn ich halt mit den jungen Teams zusammen sitze, erkenne ich mich oft wieder. Ja, also blöd das klingt, Fächer, in der Regel sind es Fächer, weil auch sehr viele sehr erfolgreiche Frauen und Damen da dabei sind. Aber in deren Problematiken, in deren Weggabelungen, an denen sie stehen und sagen, was soll ich jetzt machen? Und dass ich dann da mit denen reden kann und sage, schau, ich darf das so machen, aber hey, ja, choice, ja, aber ich würde eher dahin gehen. Und wenn man dann sieht, dass man gehört wird und das verstanden ist, das heißt nicht automatisch, dass dann die Entscheidung so fallen muss, wie ich sie gesehen habe. Wir reden ja vielleicht dann mal über was anderes, ein anderes Startup, wo ich aber sehe, dass das Feedback dazu beigetragen hat, die Gedanken vielleicht zu verändern oder das Denken über ein Problem zu verändern, dann freut mich das. Und wenn es dann noch erfolgreich ist, natürlich noch viel mehr. Aber das macht unheimlich viel Spaß. Mhm. Das wissen Sie aus Ihrem Beruf, wenn was keinen Spaß macht, dann bist du nicht gut. Ja? Ja. Dann machst du es zwar, aber du bist nicht gut. Ja. Wobei das durchaus verständlich auch ein wenig abgehoben klingen kann, denn nicht alle Menschen können den Beruf machen, der immer sehr spaßig ist oder der sehr viel Freude bringt. Aber das ist schon so meins. Also ich engagiere mich nicht mehr, muss auch nicht mehr in etwas, was mir nicht sinnvoll erscheint und wichtig erscheint, zumindest für mein Gegenüber wichtig sein könnte. Und damit laufe ich auch auf einer höheren Umdrehungszahl.
Jetzt haben Sie schon erzählt quasi von Ihrer Arbeit mit Startups, aber auch mit Early-Stage-Companies. Was ist so quasi jetzt für die jungen Unternehmer, mit denen Sie hier arbeiten, egal ob jetzt Startup oder im Early-Stage, für die Unternehmer so die größte Herausforderung in der heutigen Zeit, erfolgreich zu werden?
Also ich hatte vor einigen Wochen so ein Interview, und da hat genau jemand diese Frage, was ist denn der große Unterschied? Das war die Frage gegen früher und jetzt. Ne? Also ich glaube, positiv gesehen, so viel Möglichkeiten, wie heute ein junges Unternehmen hat, sehr schnell zu wachsen, sehr schnell bekannt zu werden, gab es noch nie. Ich erinnere mich, vor 15 Jahren, wenn du da zum großen Retailer gekommen bist und gesagt, ich hätte jetzt da einen Müsli-Riegel, also dann hat man über Listungsgebühren, über Eintrittsgebühren, also Katastrophe. Heute können Junge dorthin kommen und werden gehört und werden auch geschätzt. Aber so schnell es geht, so schnell ist natürlich diese Pace, die heute global herrscht, das ständige Nachlegen müssen, das ständige Innovationen zu bringen, das wird also sehr oft unterschätzt. Ein erfolgreiches Produkt ist nett oder zwei, aber du musst selbstverständlich dauernd nachlegen, du musst ständig innovativ bleiben. Das ist sicherlich eine der großen Herausforderungen. Zweitens, am Radarschirm des Konsumenten zu bleiben. Ja, das kostet Geld oder Zeit oder beides. Und das wiederum führt dazu, dass du dich mit den richtigen Partnern zur richtigen Zeit auseinandersetzen musst. Also ein Early-Stage-Investor, so wie es wir sind, ist nicht unbedingt der Partner, den du haben solltest in 2 bis 3 Jahren. Ja? Weil du, wenn du dann richtig gewachsen bist, dann hilft dir der Heinrich Prokop nichts mehr. Dann solltest du Richtung globalen Partner bereits deine Augen ausrichten und musst dich auch trennen von der sentimentalen Geschichte. Ja, aber der hat mir geholfen und er eh nicht. Ja? Selbe stimmt natürlich auch, aber das ist jetzt nochmal an, für deine Customers, ja, also du hast am Anfang irgendwas zu deinem Lebensmittel auf den Markt gebracht und da hast also mit deinen Kunden per E-Mail noch korrespondiert und da hat dann jemand geschrieben, du, deine neue Marmelade ist sensationell, ich würde dir noch empfehlen, tu vielleicht noch ein bisschen Kardamom oder sonst irgendwas rein. Das ist super nett und super spannend und sehr erfreulich, aber mit dem Wachsen deines Unternehmens musst du dich von dieser Art Marketing trennen. Ja, das können dann viele auch nicht, weil ich gesagt habe, ja, aber der Huber und die Maria aus Groß-Enzersdorf, die hat mir so geholfen und der kann ich da jetzt nicht sagen, ich verkaufe es ihr nicht mehr in ihrem Laden, sondern es gibt es jetzt nur mehr bei der Rewe. Das ist so. Ja? Ja. Also ich glaube, das Hauptthema ist schon die Geschwindigkeit. Und ich glaube, das trifft uns ja alle in allen Lebensbereichen, wie schnelllebig und wie unheimlich informationsintensiv unsere Gesellschaft geworden ist. Und wenn du da nicht mitspürst, bist du draußen.
Mhm. Eines der erfolgreichsten Unternehmen ist ja Neo, glaube ich. Wolltest du kurz von Neo erzählen?
Ja, also das ist wohl eine der klassischen Startup-Geschichten. Muss ich ein bisschen ausholen. Mhm. Die drei Gründer kommen alle aus dem Telekom-Bereich, haben also mit Riegel und Ernährung tatsächlich nur dahingehend zu tun, dass sie alle drei sehr sportlich sind und immer gesagt haben, sie würden gern nach dem Sport entscheiden Proteinriegel kriegen und den haben sie in ihrer Küche selber entwickelt. Waren bei mir in der Fabrik, kamen und kamen mit einem sehr, ich nenne es einmal interessanten Geschmacksmuster und haben gesagt, das hätten sie jetzt, ob ich denn hier nicht einsteigen wollte und mitspielen wollte und ich habe sie sehr freundlich darauf hingewiesen, also ihr macht iPhone und Telekom und ich mache Müsli-Riegel und das ist gut, dass das so ist und bitteschön. Ja. Und dann kam es ein Jahr später wieder und haben sich also ohne Anmeldung an meiner Assistentin vorbei wieder ins Büro und gesagt, also sie waren jetzt so weit. Und ich sage, Kinder, ich habe euch damals gesagt, das wird nichts und so wird es schon gar nichts, also please. Ja. So, und dann tauchen die in der 2-Minuten-2-Millionen-Show auf.
Das wussten Sie vorher
nicht? Das wusste ich nicht, nein, wusste ich nicht. Kamen dort und sagen, sie halten jetzt da und wären jetzt da und ich sage, das gibt es aber nicht. Jetzt verfolgt es mich bis ins Studio, hatten aber schon ein fertiges, entwickeltes Produkt, das sie entweder bei uns, also in Österreich, oder bei einem Konkurrenten in Holland herstellen hätten können. Und da sitze ich jetzt da, ne, und sage, was machst du jetzt? Ne? Hier ja ein klassisches Compliance-Element. Ich bin Geschäftsführer in der Fabrik. Ich kann ja nicht investieren in einen prospektiven Kunden. Das heißt, ich musste da mir eine kurze einwöchige Auszeit nehmen, musste meinen Eigentümer anrufen, darf ich hier investieren? Und habe natürlich viel zu teuer, hätte ich damals beim ersten Mal, hätten sie mir wahrscheinlich die halbe Bude gegeben um wenig Geld, halbe nicht, aber doch substanziell. Ja. Ja. Ich habe daher auf eine völlig andere Bewertung investiert, bin aber trotzdem sehr froh, dabei zu sein. Es ist wirklich, also verbrieft, best my knowledge, das erfolgreichste FMCG-Startup in Österreich seit der Geschichte. Die Burm haben in nun 24 Monaten einen Außenumsatz von im hohen 7-stelligen Bereich. Internationalisierung, Deutschland natürlich auch mit der Rewe, aber England, Asien, nicht so wie ich in Korea, sondern wirklich sensationell. Sensationell. Wow. Und haben nicht auf mich gehört. Nicht? Also klassische Josef-Bär. Successful not listening to Heinrich. Also richtig gute Geschichte, aus dem wird wirklich was Großes. Ja.
Cool, wow. Jetzt haben Sie selbst so viele Erfahrungswerte, selbst Unternehmen übernommen, 7. Generation, quasi gegen alle Widerstände, komplett ungekrempelt, erfolgreich gewesen. Dann mit Clever Clover auch als Investor mit den jungen Startups oder Early-Stage-Unternehmen. Aus all diesen Erfahrungswerten, was ist aus Ihrer Sicht heraus ist der wichtigste Tipp für junge Menschen, die egal in welchem Bereich auch glücklich erfolgreich werden wollen?
Vielleicht eine Alterserscheinung, diese Antwort, weil sie immer mehr mich definiert, aber auch in Rückschau würde ich sagen, stimmt das wohl. Du musst dir selber treu bleiben. Du musst deinem durchaus auch Gut-Feeling, ja? Also, wie fühlt sich denn das an, ja, treu bleiben. Ich weiß nicht, 100%, aber in der Vielzahl der Fälle meiner persönlichen Fehlentscheidungen habe ich es eigentlich vorher gewusst, dass das falsch war. Ich wollte es noch nicht hören, weil ich wollte das jetzt machen. Ja. Aber das, was schiefgegangen ist, habe ich eigentlich vorher gewusst, dass das nicht geht. Und auch in deiner persönlichen Life-Work-Balance, however you call this, du fühlst dich gut und dann wird's auch, kannst du auch positiv arbeiten, du fühlst dich schlecht, dann musst du es machen, glaubst eigentlich nicht wirklich dran oder sagst, ja, mache ich es und das wird sich schon verkaufen. Wahrscheinlich, oder nicht immer, aber es funktioniert dann auch, aber es doesn't make you happy. Und ich glaube, das ist wohl das Allerwichtigste. Und immer wieder zu sagen, wie fühlt sich das an? Ja? Ist es auch dein Gegenüber? Ja? Wenn du nicht den triffst zum ersten Mal und mach dir ein Angebot, dass du jetzt kommerziell nicht unbedingt abschätzen kannst. Kann ich mit dem? Was kommt da rüber? Oder ist da irgendwas? Mhm. Klar, hat was mit Alter zu tun, das sehe ich schon ein, weil du es ja oft nicht weißt und oft sitzt dir jemand gegenüber und sagt, boah. Dennoch, dein Bauchgefühl lügt fast nie. Ja, also ich glaube, das ist der wichtigste Rat neben allen technischen. Ja, listen to people and ja, arbeite nicht mit Menschen, die unter dir sind. Also hole nicht Menschen rein, die du leicht beeinflussen kannst. All of that. Ja, da gibt es dann die technische Seite. Aber als Kernsatz, glaube ich, ist es schon, how does it feel?
Mhm. Ja. Cool. Jetzt haben wir sehr viel über Erfolg, Beteiligung, Bewertungen, Umsätze, also auch von diesen Finanzthemen und diesen unternehmerischen Erfolgen gesprochen. Was war so in dieser Laufbahn neben all diesen Hard Facts Erfolgen so die Magic Moments, wo Sie sagen, wow, das war einfach so ein Gänsehautmoment in meiner unternehmerischen Laufbahn?
Also in der letzten 2 Jahren mit Sicherheit die Entscheidung meiner Eigentümer, dass wir in Traismauer am Standort in Österreich eine zweite Fabrik bauen und diese Entscheidung vom Aufsichtsrat mitgeteilt zu bekommen, das war schon wow. Ja, also da entsteht jetzt hier in Österreich die modernste Riegelproduktionsanlage in Europa. Das ist Wahnsinn. Ja, und das ist so das war schon so ein Gänsehaut. Moment. Der zweite war wohl auch, wie ich zum ersten Mal wahrgenommen habe, was kann ich bewegen und das dann auch tatsächlich im Markt gesehen habe und dann so, schau mal, das ist jetzt mein Startup, das da jetzt im Regal ist. Das ist schon cool. Ja, also da verstehe ich dann auch unsere Startups, ne, weil jetzt haben sie so lange geträumt und wir haben so viele Zeichnungen und Designs und Dinge und jetzt steht es wirklich im Regal und ich sehe ich an der Kasse, der das jetzt kauft, ja, mit einem fremden Geld, ja, und nicht die Oma und nicht da. Also das ist schon immer wieder cool. Ja, aber wir haben auch viele tolle Momente auch in der 2-Minuten-Show gehabt und auch da gab es viele wunderschöne Momente, auch emotionale, wo ich sage, es ist schon cool, dass ich da jetzt dabei bin. Auch wenn es darum geht, positive Dinge umsetzen zu können, das möchte ich nicht missen. Ja?
Jetzt seit 1992, die letzten Jahrzehnte quasi, hat man jetzt auch über den Heinrich Bockhoff medial viel wahrgenommen, im Fernsehen, in den Medien, natürlich auch in den Wirtschaftsmedien. Wenn es in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war denn der Heinrich Bockhoff?
Das wird sich nicht ausgehen.
Was hat denn ausgezeichnet? Nein. Wenn in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Heinrich Bockhoff, was hat denn ausgezeichnet? Was würden Sie ihm antworten?
Also ich Das ist eine schwierige Frage. Wie man sieht, waren die Fragen vorher nicht abgesprochen. Was ich gerne als Legacy, wenn jemand dann über mich spricht, he was a nice guy. Ja, also ich versuche, nett, ein netter Mensch zu sein. Nett im Sinne von Menschen, die mit mir arbeiten, können sagen, ja, also das ist Face Value und was der gesagt hat, hat er gemacht. Das hat vielleicht nicht immer funktioniert, aber er hat es gemacht. Das ist etwas, ja, wenn man, wie würde die Inschrift auf dem Grabstein lauten, wenn da drauf steht, Heinrich Prokop, a nice guy, das war eigentlich gut genug für mich. Mit Sicherheit nicht the richest guy on the graveyard. Nein, also das möchte ich nicht. Das ist auch nicht mein Lebensziel. Das Leben gehört dazu. Leben als Person und mit meiner Familie ist wichtig. Und das versuche ich auch, soweit es halt geht. Und es wird halt ein bisschen, hoffentlich ein wenig mehr, wenn ich ein wenig langsamer trete. Aber das wäre eigentlich das, was ich am liebsten sehen würde.
Danke für das nette Gespräch.
Danke.
Weiterhin viel Erfolg.
Danke. Das war richtig gut. Ja, vielen herzlichen Dank. Danke.